Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
Präsiwoche. Dr. Thomas Remmers, dritter Vizepräsident der BRAG. Liebe Lauscher, auch heute lernt ihr wieder ein Präsidiumsmitglied besser kennen, damit ihr wisst, wer tut für mich eigentlich was. Heute am Mikro ist der Präsident der Rechtsanwaltskammer Celle und Vizepräsident der BRAG, Dr. Thomas Remmers. Lieber Thomas, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Liebe Steffi, das ist eine tolle Idee, das in diesem Format zu machen. Vielen Dank, dass ich dabei bin.
Thomas, du warst ja schon mal bei mir zu Gast, deswegen kennen dich meine Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich schon. Ganz kurz will ich dich trotzdem vorstellen. Du hast in Münster und Göttingen studiert, dort auch promoviert und bist seit 1992 zur Anwaltschaft zugelassen. Du bist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Sozietät Stobbe Rechtsanwälte in Hannover. Neben deiner notariellen Tätigkeit berätst du überwiegend im Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht sowie im Erbrecht. Und seit 1998 schon gehörst du dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer Celle an. Seit 2008 bist du deren Präsident und schon seit 2015 bist du Mitglied im BRAG-Präsidium und hast dort unter anderem vor allem mit mir zu tun, nämlich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Thomas, heute geht es ausschließlich um das BRAG-Präsidium und darum, was ihr da eigentlich so macht. Also legen wir los. Zum Einstieg vielleicht erstmal diese Frage: Warum bist du eigentlich Anwalt geworden?
Weil ich von Anfang an, auch schon zu Schulzeiten, mich immer ehrenamtlich engagiert habe und irgendwann dachte, natürlich auch ein bisschen, weil ich aus einer Halbjuristenfamilie komme, dass ich mich sehr gerne für die Mitbürger einsetze, und dementsprechend war Anwalt eigentlich erste Wahl. Und in Niedersachsen haben wir ja das Anwaltsnotariat. Damit war klar, wenn es eben geht, möchte man auch gerne Anwaltsnotar werden. Das ist vor vielen Jahren gelungen und dementsprechend freue ich mich jetzt, mich gerade für diese Kombination an Anwälten und Notaren in Niedersachsen einzusetzen.
Du hast gerade schon ein gutes Stichwort geliefert, nämlich Ehrenamt. Warum engagierst du dich ehrenamtlich in der Selbstverwaltung? Warum ist dir Selbstverwaltung so wichtig?
Genau deshalb, weil mir es ganz wichtig ist, mich für den Berufsstand einzusetzen. Aber auch in anderen Ehrenämtern bin ich noch aktiv. Natürlich hat die RAG und die BRAG absolute Priorität, was Ehrenämter angeht. Aber es ist mir wichtig, dass man sich einsetzt für die Gesellschaft und vielleicht auch ein bisschen zurückgeben kann, was man in all den Jahren auch von der Gesellschaft bekommen hat. Und gerade aktuell würde ich sagen, es ist extrem wichtig, dass wir unseren sozialen, freiheitlichen Rechtsstaat bewahren. Und die Anwaltschaft ist ein ganz wesentlicher und entscheidender Teil dieser rechtsstaatlichen Diskussion. Deswegen engagiere ich mich besonders gerne in diesem Bereich.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, Thomas, du bist natürlich nicht nur Vizepräsident bei der BRAG, sondern eben auch Präsident der Kammer Celle. Und wir haben bei unseren Salongesprächen, bei der Live-Aufzeichnung, so ein kleines Kammerbattle gespielt. Das möchte ich im Schnelldurchlauf jetzt mit dir auch kurz spielen, damit wir deine Kammer besser kennenlernen. Wie viele Mitglieder hat deine Kammer?
Aktuell etwa 5.850.
Damit seid ihr so, ja, keine ganz große Kammer, so mittlere Kammer, würde ich sagen. Wie viele Amtsgerichte gibt's in deinem Kammerbezirk?
41 Amtsgerichte und 6 Landgerichte. Aber ich hatte schon gesagt, Niedersachsen ist ein Flächenland und deswegen ist der Kammerbezirk Celle neben Oldenburg und Braunschweig der größte. Man kann sagen, wir haben im Kammerbezirk halb Niedersachsen als Fläche.
Halb Niedersachsen gehört zurück. Ja. Wie viele Vorstandsmitglieder habt ihr?
22.
Ich glaube, das Präsidium. Genau, weil das Präsidium besteht, glaube ich, nochmal aus 5 Personen. Ne, gehört genau. Aber zum Vorstand dazu. Spannende Frage, darauf werde ich immer wieder angesprochen. Wie ist die Quote Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen in eurem Vorstand?
Im Moment, nachdem ich in der letzten Wahlperiode 3 Vizepräsidentinnen hatte, im Moment 2 Vizepräsidentinnen und 3 weitere männliche Präsidiumsmitglieder. Und insgesamt im Vorstand sind wir, von den 22 haben wir 7 Frauen.
7 von 22, okay, damit liegt ihr knapp über dem bundesweiten Durchschnitt bei den Zulassungszahlen. Das sind 36,67, die Zahl Ich sage das immer wieder, kannst mich nachts aufwecken und ich weiß gerade die Zulassungszahlen. Bei euch liegt es knapp drunter. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Thomas, generell jetzt unabhängig davon, ob weiblich oder männlich, glaubst du, wir brauchen ein bisschen mehr Nachwuchs in der Selbstverwaltung? Wie ist so der Altersdurchschnitt in eurem Vorstand?
Ja, der war relativ hoch, aber ist inzwischen, ich würde mal über den Daumen schätzen, in der Größenordnung bei 50 Jahren ungefähr. Wir haben einige auch zwischen 30 und 40 dabei, aber wir haben auch noch sozusagen wirklich alte Hasen und da ist das mit dem Durchschnitt dann so eine Sache. Aber wichtig finde ich das Engagement. Gerade bei den Frauen haben wir bei den letzten Wahlen eine deutliche Verjüngung erlebt. Und das ist schon sehr interessant. Wir sind auch immer wieder gut im Gespräch mit den Anwaltsvereinen und machen Werbung für die Kammertätigkeit. Denn bei uns im Kammervorstand bedeutet Ehrenamt auch tatsächlich Arbeit, nämlich in den Beschwerdesachen, in den Rügeabteilungen und natürlich auch in den Gebührenabteilungen. Und die Geschäftsführung unterstützt, wo sie kann. Aber das Grundprinzip ist im Moment noch, wir machen es tatsächlich ehrenamtlich und versuchen sozusagen die Voten persönlich selber als Berichterstatter vorzubereiten und auch dann entsprechend zu entscheiden.
Na klar, damit ist wirklich viel Arbeit verbunden. Das steht außer Frage. Ich glaube, es ist aber auch ein Privileg. Die Selbstverwaltung ist eine tolle Sache. Ich kann selbst aktiv die Weichen mitstellen für meinen Beruf, kann mich an Entscheidungen beteiligen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einen bunt durchmischten Vorstand hat. Also sowohl ältere Kolleginnen und Kollegen, die viel Erfahrung mitbringen, als auch die jungen Kolleginnen und Kollegen, die ja neue Ideen mitbringen, die vielleicht an den Beruf ganz anders rangehen als jetzt unsere Generation. Von daher, weil du sagst, ihr macht viel Werbung, machen wir doch jetzt einfach auch Werbung. Also liebe junge Kolleginnen und Kollegen aus dem OLG-Bezirk Celle, engagiert euch, geht zu den Kammerversammlungen, lernt euren Vorstand kennen, beteiligt euch und denkt doch mal drüber nach, ob ihr nicht auch im Vorstand mitwirken wollt, denn die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Wann sind bei euch die nächsten Wahlen, Thomas?
Nächstes Jahr. Entschuldigung, wir haben dieses Jahr gewählt, 25,
nicht mehr lang hin. Da hat man noch ein bisschen Überlegefrist. Auf jeden Fall mal zur Kammerversammlung gehen. Thomas, weg von der Kammerzelle hin zur Bundesrechtsanwaltskammer und deiner Funktion im Präsidium. Wofür genau bist du bei der BRAK zuständig? Schon klar, das habe ich eben schon gesagt, das beste und modernste Referat von allen ist deins, nämlich die Öffentlichkeitsarbeit. Aber daneben noch so?
Ja, das können wir ruhig sagen. Ich habe neben der Öffentlichkeitsarbeit eigentlich als zweiten Schwerpunkt Juristenausbildung, die ja im Moment gerade groß im Gespräch ist, aber dann auch etwas kleinere Zuständigkeiten, zum Beispiel für die Bewertung von Anwaltskanzleien, die Haftpflichtversicherer, Rechtsschutzversicherungen, Migrationsrecht ist im Moment natürlich mit der Flüchtlingsthematik auch ein Riesenthema und unsere Asylanwältinnen und Anwälte engagieren sich da sehr stark. Und dann noch wirklich für die Statistik auch die Statistik.
Juristenausbildung, eines der Top-Themen, finde ich wirklich. Nicht nur in den vergangenen Jahren, wird auch in den nächsten Jahren bei uns ganz weit oben stehen. Bevor wir dazu kommen, muss ich aber an der Stelle auch mal die Gelegenheit wahrnehmen, Danke zu sagen. Und zwar von Herzen, Thomas. Ich habe schon erwähnt, du bist im Präsidium quasi Head of Öffentlichkeitsarbeit. Und als ich damals vor immerhin über 3 Jahren mit der Idee für diesen Podcast um die Ecke kam, hast du mich von Anfang an unterstützt und warst gleich an Bord. Und ich glaube, ohne dich gäbe es dieses mein kleines Herzensprojekt gar nicht. Und ich finde es kaum zu glauben, jetzt sind wir inzwischen bei über 120 Folgen, wenn man die Sonderfolgen mit einrechnet. Von daher an der Stelle auch mal vielen Dank für deine Unterstützung.
Gerne, gerne. Und wenn ich mich recht erinnere, war ich auch in einer deiner ersten Folgen dabei. Da konnte man gleich merken, mit welchem Enthusiasmus du das Projekt betreust. Und auch dein Kollege Herr Watzelhahn macht das sensationell. Also insofern, es ist wirklich wichtig, dass wir als RAKEN und die BRAK solche modernen Formate auf Social Media und überhaupt im Netz darstellen und damit Werbung für die Anwaltschaft machen, Werbung für den Beruf, aber natürlich auch für unsere ehrenamtliche Tätigkeit.
Ja, und ich weiß es genau, es war Folge Nummer 2, warst du gleich zu Gast. Du hast eben ein anderes Thema angesprochen, wirklich echter Dauerbrenner Juristenausbildung. Da ist die BRAG auch sehr engagiert. Wir stehen in ständigem Austausch, zum Beispiel mit Jureform, mit der Bundesfachschaft. Ich persönlich glaube, die Juristenausbildung ist überhaupt nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Deswegen engagieren wir uns da auch, sind auch am Start, wenn eine Demo stattfindet von den Studierenden. Du siehst das ja auch so, dass sich da dringend was tun muss. In einigen Ländern gibt es jetzt immerhin erste Schritte oder es gibt schon das E-Examen, andere Länder setzen das gerade um. Das reicht aber noch nicht so ganz. Wie siehst du das?
Eigentlich genauso. Und das E-Examen ist ja nur die technische Seite der Prüfung und ändert nichts an den Prüfungsinhalten. Ich glaube aber, wir müssen dringend in dem Bereich was tun, damit auch der Gesamtberuf des Juristen sozusagen zeitgemäß bleibt. Das Volljuristische ist extrem wichtig, weiterhin, damit wir weiterhin auch mit den Gerichten und Staatsanwaltschaften in Augenhöhe sozusagen sprechen, verhandeln und auch mal Dinge entschieden bekommen können. Aber grundsätzlich müssen wir im Interesse der jungen Leute das Profil der Ausbildung wirklich überdenken. Das richtet sich natürlich insbesondere an die Universitäten. Wir müssen überlegen, ob wir sozusagen als Zwischenausweg zum ersten Staatsexamen den Bachelor etablieren. Und wenn ich die Zahl der Wirtschaftsjuristinnen und Juristen sehe und die Zulassungszahlen, dann weiß ich genau, eine der großen Hürden ist das ein bisschen aus der Zeit gefallene erste und zweite Staatsexamen. Damit meine ich aber nicht die Prüfung als solche, also im Sinne des Abschlusses, sondern was die Inhalte angeht und was die Akzeptanz dieser Prüfung nach einem so langen Studium ohne jedes Zwischenergebnis oder wesentliches Zwischenergebnis bedeutet.
Es gibt ja in einigen Bundesländern, gibt es inzwischen einen integrierten Bachelor. Ich glaube, der ist ja so ein kleiner Sicherheitsanker auf halber Strecke. Ich glaube aber, dass das nicht reicht. Eins der Grundprobleme aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist, dass du dieses ganze Studium hast und die ganzen erzielten Leistungen, es ist im Referendariat auch so, die einzelnen Stagen, zählen ins Examen nicht mit rein. Und das heißt, letzten Endes stehst du immer da und hast diese kurze, überschaubare Zeitspanne, das Examen, an der hängt deine ganze berufliche Zukunft. Also ich habe nicht vergessen, wie furchtbar ich das fand. Und ich glaube, ein bisschen mehr Praxisbezug dürfte die Ausbildung auch vertragen. Und ich glaube auch ein bisschen oder deutlich mehr im Bereich Soft Skills, also das tägliche Handwerkszeug eines Juristen, egal ob Richter oder Anwalt, das kommt noch ein bisschen zu kurz, aber wir sind da ja dran, auch das Präsidium wird sich damit ja nochmal auseinandersetzen und Präsidium wird sich auseinandersetzen, ist auch schon wieder eigentlich das nächste Stichwort. Thomas, mit Blick auf deine Zuständigkeiten, was sind außer der Juristenausbildung die ganz großen Themen, die in nächster Zeit deiner Einschätzung nach auf die Anwaltschaft zukommen?
Also ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Das sind die Auswirkungen der Digitalisierung, die Fragen der künstlichen Intelligenz. Was ist Unterstützung und was ist Abnahme von Entscheidungen? Und da muss man sehen, dass wir einerseits aufpassen müssen, dass wir nicht Entscheidungen bekommen, die allein KI gesteuert sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir aber die Möglichkeit nutzen, Digitalisierung und auch KI zu nutzen, um dem immer stärker werdenden Fachkräftemangel entgegenzutreten. Wir suchen, ich glaube, inzwischen bundesweit händeringend Refas und Renos, die uns in der täglichen Arbeit kompetent unterstützen können. Es wird immer weniger ausgebildet. Da muss man aber sagen, es ist manchmal auch einfach schwierig auszubilden, wenn man sozusagen nur noch die E-Akte hat. Früher konnte man Akten weitergeben, heute muss man sozusagen Zugänge schaffen und parallel am Bildschirm ausbilden. Das ist auch für viele alte Bürovorsteherinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ganz so einfach in der praktischen Umsetzung. Auch da muss man sich vielleicht Konzepte überlegen. Aber mir ist wichtig, dass wir uns in der Anwaltschaft den modernen Techniken stellen und die Chancen nutzen, weil, habe ich vorhin schon mal gesagt, ohne Anwaltschaft geht es nicht. Und gerade in Niedersachsen haben wir ein Flächenthema. Das heißt, der ländliche Raum wird immer weniger besetzt von Anwältinnen und Anwälten. Die Zulassungszahlen gehen zurück. Wir haben schon im Notariat jetzt schon Besetzungsprobleme in der Fläche. Also das Thema Unterstützungsleistungen durch KI und Legal Tech halte ich für extrem wichtig.
Ich glaube auch,
Entschuldigung, wenn ich das noch dazu sage, das bezieht sich auch auf die Anwendung von Legal Tech und KI in der Justiz. Auch da gibt es viele Antragsformulare, viele Dinge, die nichts mit Urteilen zu tun haben, Kostenfestsetzungsbeschlüsse und Ähnliches, genauso wie auf unserer Seite die entsprechenden Kostenfestsetzungsanträge. Das wird sich in den nächsten Jahren entwickeln, da bin ich ganz sicher. Und da müssen wir einfach nur die Arbeitsfähigkeit auf beiden Seiten erhalten und dann funktioniert das.
Ich glaube, du hast zwei sehr, sehr wichtige Themen angesprochen. Ich glaube auch, dass wir damit viel zu tun haben werden. Also KI zum einen, da können wir vielleicht gleich noch kurz drauf eingehen, zum anderen Nachwuchs. Ich habe in letzter Zeit einige Veranstaltungen besucht, da wurde genau über diese Themen gesprochen und auch mal versucht zu eruieren, woran liegt es denn, dass der Nachwuchs sich nicht mehr so ganz selbstständig machen will, ganz unabhängig davon, ob in der Fläche oder in der Stadt. Hast du dann eine Auffassung dazu? Hast du irgendwas gehört aus deinem Kammerbezirk? Woran hakt es, dass der Nachwuchs nicht so nachkommt, vielleicht gerade in der Fläche?
Ich glaube, das ist ein bisschen eine Generationenfrage im Moment, dass man nicht mehr so gerne bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sondern sich eher sozusagen engagiert in einem festen oder relativ festen zeitlichen Korsett. Das ist sicherlich im Einzelfall schwer zu begründen. Wir sehen es aber ganz deutlich an den Zulassungszahlen. Das heißt, von 100 Zulassungen waren früher deutlich mehr Anwältinnen und Anwälte, die ihren Beruf frei und in mittelständischen, großen oder kleinen Kanzleien ausgeübt haben und dann auch in der Regel nach irgendeinem Zeitplan oder viele von ihnen wurden dann auch Partnerinnen oder Partner der Kanzleien, je nachdem. Aber inzwischen ist es so, dass wir ganz viele Zulassungen nur noch als Syndizi haben. Und das zeigt mir, dass man sich in einem, sag ich mal, in einem bestimmten Korsett ganz wohl fühlt, wo man auch mal sagen kann, Leute, ich möchte heute um 18 Uhr nach Hause oder sogar um 16 Uhr und ich verdiene trotzdem noch gutes Geld als angestellte Anwältin, als angestellter Anwalt. Und so. Und das heißt, sozusagen dieses Engagement über den normalen Rahmen hinaus lässt ein wenig nach. Und das spüren dann auch diejenigen, die heute über 60 sind und ihre Kanzleien verkaufen, abgeben, übertragen, wie auch immer wollen. Sie finden einfach niemanden, der dann in einer ähnlichen Art und Weise weiterarbeitet, wie das die alten Kolleginnen und Kollegen oder auch viele von den Aktiven, aber eben nicht mehr so viele wie früher. So. Und deswegen in Verbindung mit dem einfach mit der demografischen Entwicklung, wenn drei Anwältinnen ihre Zulassung und Anwälte ihre Zulassung zurückgeben, und es kommt immer nur eine Anwältin, ein Anwalt nach, wird das ein Problem. Und das wird auch ein Problem für die Bevölkerung im sozialen Rechtsstaat, den Zugang zum Recht wirklich sich zu ermöglichen.
Das fürchte ich auch. Und ich habe mit einigen Kollegen mich genau darüber unterhalten, wie was macht man, wenn man sagt, och, ich habe jetzt genug vom Berufsleben, ich habe mein Soll erfüllt, ich würde meine Kanzlei gern weitergeben, dass es sehr, sehr schwierig ist, jemanden zu finden. Und wenn man auf der anderen Seite sich mit dem Nachwuchs unterhält, haben mir unfassbar viele gesagt, ich werde mir erstmal eine Anstellung suchen. Also Anwalt ja, in der Kanzlei, ja. Aber ich möchte gerne geführt werden, ich möchte einen Mentor, der mir erstmal beibringt, was es bedeutet, Anwalt zu sein, wie ich diesen Job ausführen muss. Und da, denke ich, kann man vielleicht auch wieder den Bogen zurück zur Juristenausbildung schlagen. Weil eigentlich würde ich von etwas, das sich juristischer Vorbereitungsdienst schimpft, erwarten, dass ich dann fit bin für die juristischen Berufe, wenn ich denn fertig bin. Und unser Nachwuchs hat offensichtlich sehr das Gefühl, das eben noch nicht zu sein. Und deswegen scheuen viele auch den Weg in die Selbstständigkeit. Das wurde mir relativ oft berichtet. Anderes spannendes Thema, das du angesprochen hast, KI, ist ja nicht mehr wegzudenken. Die meisten von uns spielen ja gerade immer so ein bisschen rum mit ChatGPT. Ich auch. Ich habe da auch schon ganz lang einen Account. Ich arbeite inzwischen auch mit ein bisschen anderen Befehlen, damit du das noch ein bisschen beeinflussen kannst, die Ergebnisse. Momentan ist es aber irgendwie doch noch so ein bisschen überschaubar, wie gut das funktioniert und vor allem wie verlässlich. Ich glaube, aber es gibt durchaus Bereiche, wo man KI nutzbar machen kann, um sich die Arbeit zu erleichtern. Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Und das geht nicht nur um unsere Arbeit als Anwälte oder Anwälte. Zum Beispiel bei dem Durchsuchen von Datenbanken auch bestimmte Rechtsprechungen, auch bestimmte und Vertragselemente, Textbausteine. Es ist ja fast alles schon mal gedacht und anders als noch vor 30 Jahren ist auch fast alles in unseren Datenbanken abgespeichert. Deswegen gibt es gerade in Hannover mit einem Kollegen, der sich seit Jahren für dieses Thema stark macht, ganz tolle Beispiele, wie man zum Beispiel auch seinen eigenen Schriftsatzfundus, ohne dass es außerhalb der Kanzlei in irgendeiner Weise gehostet sein muss, da sozusagen durchsucht, um sozusagen den nächsten fast identischen Schriftsatz sozusagen abzuliefern. Aber in all diesen Massenverfahren, in all diesen wiederholbaren Verfahren wird KI eine Riesenrolle spielen. Aber Stichwort Fachkräftemangel, wir diskutieren gerade auch hier in der Kanzlei, wie wir sozusagen die automatisierte Aktenanlage über eine Abfrage beim Mandanten direkt, über ein so ein befüllbares Formular, aber schon intelligent, sodass auch alle Fragen beantwortet werden, verknüpfen können mit der Aktenanlage und damit wiederum Fachkräfte entlastet werden mit Dingen, die einen Medienbruch darstellen.
Ja, absolut. Und vor allem, das sind ja irgendwie Tätigkeiten, da ist es ja fast schade drum, die Arbeitskraft und Arbeitszeit einer Fachkraft zu verschwenden. Ich habe einfach nur festgestellt, dass es so gewisse Bereiche gibt, da muss man einfach wahnsinnig vorsichtig noch sein, wenn man KI benutzt oder einsetzt, gerade ChatGPT. Es gibt ja jetzt demnächst auch bald einen großen Konkurrenten von Elon Musk. Ist ja noch in der Erprobungsphase. Ich wollte schon mal reingucken, man kommt noch nicht ran. Und was mich daran nervt, es wird kostenpflichtig sein und nicht gerade billig, obwohl es referenziert auf Twitter, also auf das, was wir alle so jeden Tag Schlaues, heißt ja nicht mehr Twitter, sondern X, von uns geben. Finde ich so ein bisschen schade, dass es kostenpflichtig sein wird. Und ich selbst stelle immer fest, irgendwie wir selbst sind doch noch so ein bisschen spritziger als ChatGPT. Und oft habe ich auch schon falsche Informationen gekriegt, weil die Datenbasis unter Umständen eben vielleicht schon veraltet ist.
Ja, veraltet oder unvollständig. Und nicht umsonst, ChatGPT ist ja inzwischen auch für das sogenannte Halluzinieren bekannt. Das heißt, er denkt sich irgendwas aus, der Computer, was aber gar nicht stimmt. Das geht, wie mir gerade ein Kollege berichtete, bis hin zu falschen BGH-Entscheidungen, die ordentlich zitiert werden, die es dummerweise aber zumindest unter der Fundstelle überhaupt nicht gibt. Das hat sich das System einfach ausgedacht. Aber man soll das, glaube ich, nicht verteufeln. Die Entwicklung ist rasend schnell und dementsprechend müssen wir versuchen, dabei zu sein. Und ich glaube, es ist auch eine gute Chance, das sozusagen nochmal zu unterstützen, wenn es darum geht, für alle Bürgerinnen und Bürger gerade in der Fläche den Zugang zum Recht zu gewährleisten. Und es ist ganz schlimm, wenn wir es nicht ermöglichen könnten, über intelligente Abfragetools, gar nicht im Sinne von Wissenstools, sondern einfach nur und sozusagen befüllbare Formulare, die dann aber nachfragen oder gleichzeitig erklären, was zum Beispiel fürs Notariat, was ist eine Steuer-ID, wo finden Sie die oder Ähnliches mehr. Lässt sich so viel nachdenken oder Vertragsbausteine zusammenstellen. All diese Dinge lassen sich gut machen und dann ist KI eine echte Unterstützung. Und wenn man es richtig macht, wird man auch vernünftige Lösungen finden. Aber die Politik hat ja schon begonnen, das wirst du gesehen haben, sozusagen irgendwelche Leitplanken für KI zu entwickeln. Wie sich das dann auswirkt, weiß ich nicht, aber früher hat man auch gesagt, man muss jeden Computer regulieren, hat auch nicht geklappt, aber ich glaube, das kriegen wir als Kolleginnen und Kollegen und mit den Mitarbeitern auch gut hin.
Das denke ich auch. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Thema bleiben. Wir verfolgen das weiter. Ich finde es extrem interessant, was KI alles schon kann, aber auch, was sie eben noch nicht kann. Und für alle, die sich dafür interessieren, wir haben schon zwei sehr, sehr tolle Folgen dazu veröffentlicht. Einmal KI im öffentlichen Sektor und einmal in einem Gespräch mit einem Vizepräsidenten des OLG oder mit dem Vizepräsidenten des OLG Karlsruhe. Die beiden Folgen verlinke ich nochmal. Da habe ich richtig viel gelernt, auch was andere Länder schon anstellen mit KI. So weit sind wir noch gar nicht. Es bleibt also spannend. Spannend finde ich auch Folgendes, Thomas. Unsere Lauscher da draußen wollen ja immer so ein bisschen mehr erfahren, auch so ein bisschen was Persönliches. Also hätte ich wahnsinnig gern einen Fakt über dich, eine Info, die noch keiner kennt, ein kleines Geheimnis über deine Person, das du uns heute vielleicht verraten magst. Aber nicht sowas wie, ich lese jeden Tag die FAZ oder ich mag Badischen Grauburg oder das wissen wir alle schon aus der letzten Folge mit dir. Also ein kleines Geheimnis, eine neue Info.
Das ist eine schwere Frage. Mir fällt ehrlich gesagt ganz wenig ein, oder eigentlich gar nicht so konkret als Geheimnis, weil eigentlich bin ich relativ offen und transparent. Und deswegen schlage ich vor, du fragst meine liebe Frau oder unsere Kinder.
Das werde ich dann bei Gelegenheit machen. Dann muss ich es aber nachliefern. Das machen wir dann vielleicht in den Shownotes.
Ich komme auch gerne nochmal in deinen Podcast. Also ist ja keine Frage.
Das wird garantiert passieren mit all den Themen, die wir heute schon angesprochen haben. Und ich werde mich nachher bei deiner Frau mal melden.
Eine Sache vielleicht aus der Jugend, als es meine Frau in meinem Leben noch nicht gab, kann ich noch berichten. Früher zumindest bin ich sehr gerne auf den Papenburger Kanälen Schlittschuh gelaufen.
Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Aber passt zur Stadt.
Passt zur Stadt, aber ich hätte dich jetzt nicht so unter den Schlittschuhläufern gesehen. Von daher, das reicht doch als kleines Geheimnis. Thomas, da wir ja immer auch über Musik sprechen in diesem Podcast, möchte ich von dir natürlich gern wissen, welche Band, welchen Künstler, welchen Song hörst du in letzter Zeit verstärkt? Gibt's da irgendwas, was ganz weit oben ist bei dir?
Also ich bin ja viel im Auto und höre ganz viel Radio und dann auch Playlists eher weniger. Aber wenn mal Playlist, dann eher eine Jazz-Playlist. Zum Beispiel ganz vorne mit Till Brönner. Den finde ich sehr gut. Und so von den, man neudeutsch Charts nennt, würde ich mal im Moment sagen, wo ich immer mal auch mal gerne lauter mache, ist im Moment Udo Lindenberg mit Apache und dem Lied Komet, weil das für meine Begriffe, für diese Lebensleistung bei Udo Lindenberg wirklich toll ist, dass er mit diesem Hit endlich mal Nummer 1 geworden ist. Und den kenne ich ja sozusagen aus meiner Jugend schon oder seit meiner Jugend, persönlich natürlich nicht. Aber das würde ich mal so als das Lied, was man sozusagen sich im Moment im Auto anhört.
Finde ich gut. Deutscher Klassiker geht sowieso klar, finde ich. Ich verrate ja auch in jeder Episode, was ich gerade so in Dauerschleife höre. Und ich habe nochmal nachgeguckt, so meine Top 10. Definitiv immer und immer wieder läuft bei mir Amon Amarth, Guardians of Asgard. Ist nicht so ganz dasselbe Genre wie Lindenberg, aber nah dran. Und Amon Amarth habe ich schon unzählige Male live gesehen. Es ist immer wieder ein Vergnügen.
Das höre ich mir dann gerne mal an.
Ich schicke dir mal, ja, das ist genau deins, Thomas. Ich schicke dir mal ein Video und ich verlinke auch mal ein Video von Amon Amarth in den Shownotes. Habe ich auf Wacken gesehen, habe ich in Berlin gesehen und ich weiß nicht wo, überall noch. Liebe Lauscher, ihr solltet mal hier vorbei surfen. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Folgt uns auf Instagram unter recht_interessant. Werft mal einen Blick in Brack Mitteilungen und Magazin. Beides digital erhältlich. Und ich verlinke euch in den Shownotes auch mal unseren YouTube-Kanal, denn ja, die Brack ist jetzt auch auf YouTube. Und schon angedeutet, Shownotes, wichtiges Stichwort. Da habe ich euch ganz viel zu Thomas, zu der Musik, die wir besprochen haben, zur Kammerzelle und zur Brack zusammengestellt. Lieber Thomas, tausend Dank, dass du mal wieder Zeit für mich hattest und ein paar Einblicke in deinen Alltag als Brack-Vizepräsident gegeben hast. Es war mir eine Freude. Vielen Dank.
Vielen Dank, liebe Steffi. Es ist eine tolle Idee, wie gesagt. Und ich freue mich, wenn wir uns schon bald persönlich wiedersehen in Berlin oder in Düsseldorf.
Bis dahin, Thomas. Mach's gut.
Tschüss.